Ja, liebe Geschwister, heute Ostern, meines Erachtens mit eines der größten, wenn nicht vielleicht der größte Tag der Christenheit. Jesus ist auferstanden, er ist nicht im Tode geblieben. Und die ganze Ewigkeit werden wir den Herrn dafür danken, dass er das vollbracht hat. Und spätestens, wenn es eines Tages mal in unserem Leben dazu kommt, dass wir Abschied nehmen müssen, ich glaube, dann wird uns neu nochmal ganz groß, was es bedeutet, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass wir wissen dürfen als Christen, wenn wir hier unseren letzten Atemzug gemacht haben, dann gehen wir sofort hinüber ins ewige Leben und dürfen ihn sehen und sind am Ziel, wo schon etliche unserer Glaubensgeschwister jetzt weilen dürfen in der Nähe unseres Herrn. So Gott will, möchte ich ja jedes Jahr zu Ostern meine Predigtreihe fortsetzen. Heute ist das Thema die Auferstehung Teil 2 dran und das Thema Erkenntnisse zur Auferstehung Jesu Christi in der Apostelgeschichte. Im letzten Jahr hatte ich das Thema Erkenntnisse zur Auferstehung Jesu Christi in den Evangelien und wie gesagt heute Erkenntnisse zur Auferstehung Jesu Christi in der Apostelgeschichte. Und so Gott will, möchte ich dann später weitergehen. Auch die Lehrbriefe, was die dazu sagen und später auch das Alte Testament. Ich glaube, dass wir alle da reich beschenkt werden, weil die Bibel voll ist mit Dingen, die zu diesem Thema Wichtiges beitragen. Ich möchte am Anfang mit uns ein Lied vorlesen. Er ist wahrhaftig auferstanden. In Lukas 24, Vers 34 steht: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschienen. Er ist wahrhaftig auferstanden, der für uns litt und für uns starb, der uns erlöst aus Todesbanden und ewiges Leben uns erwarb, der uns dereinst lebendig macht zu seiner Herrlichkeit und Pracht. Er ist wahrhaftig auferstanden, o Seele, was verzagst du noch? Für dich ist alles nun vorhanden, was dich beglückt, so glaub es doch. Komm, nimm aus seiner Fülle heut den Reichtum, den sein Leben beut. Er ist wahrhaftig auferstanden, mein Herz erfährt's, indem er lebt. Was alle Gläubigen empfanden, die Freude, die auch mich durchbebt, gibt Zeugnis mir durch seinen Geist, dass mich sein Leben tränkt und speist. Er ist wahrhaftig auferstanden, Geschwister. Und auch in der Apostelgeschichte begegnen wir den Auferstandenen. Gleich zu Beginn lesen wir, dass er sich 40 Tage von seinen Jüngern sehen lassen hat. Ich lese uns vor Apostelgeschichte 1, Vers 3. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ. Und über Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. 40 Tage nach seiner Auferstehung zeigte sich immer wieder der Herr seinen Jüngern. Und wisst ihr, diese 40 Tage sind etwas Besonderes. Schon im Alten Testament lesen wir im zweiten Buch Mose 34, 28, dass Mose 40 Tage und 40 Nächte dort in der Gegenwart am Horeb war, um die 10 Gebote zu empfangen. Und gleich am Anfang des Lebens unseres Herrn Jesus lesen wir in Matthäus Kapitel 4, Vers 2, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und diese 40 Tage sind auch eine besondere Zeit, wo Gott immer wieder auch besondere Dinge offenbart. Und so sind auch die 40 Tage zu verstehen, nicht 35 Tage, auch nicht 38 oder 39, nein, 40 Tage hat sich der Herr seinen Jüngern gezeigt. Also nicht nur irgendwie einmal kurz, vielleicht für ein paar Sekunden oder vielleicht für einen Tag, ja, dann hätte man sagen können, vielleicht noch, ja gut, die Jünger, die wünschen sich das, das ist das Unterbewusstsein, haben sie irgendwelche Bilder gesehen? Nein, nein, nein. 40 Tage, keine Einbildung, ja. Eine lange Zeit, um deutlich zu machen, ich lebe. Und das können wir immer wieder auch für unser Leben so mitnehmen. Jesus lebt. Wir haben nicht einen toten Gott. Er hat den Tod die Macht entnommen. Er hat den Tod besiegt. Jesus Christus lebt. Das Zweite haben wir eben schon gelesen. Er unterredet sich über Dinge, die das Reich Gottes betrafen. Was hat Jesus gemacht, als er auferstanden ist von den Toten? War plötzlich jemand anders? Hat sein Herz für andere Dinge geschlagen? Nein. Sondern wie er davor ein Herz hatte für die Reichsgottesarbeit, so hat er es auch nach dem Tod, nach der Auferstehung ebenfalls gehabt. Das, was das Herz bewegte, das, was in dem Herzen unseres Herrn sich tief verankerte, war, dass das Reich Gottes groß wird. Und wisst ihr, das wird mit uns eines Tages genauso passieren. Wir dürfen nicht glauben, wenn wir eines Tages hier von dieser Erde gehen, dass wir dann kein Interesse mehr haben für das Reich Gottes. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass Gott groß gemacht wird. Dass sich alles Mögliche um Gott dreht. Das wird bis in alle Ewigkeit unser Herz bewegen. Und die Frage ist, bewegt es dein Herz? Auch heute. Was bewegt dein Herz? Ja? Jesus unterhielt sich mit ihnen über das Reich Gottes. Nach seiner Auferstehung. Und das tut er bis heute. Das tut er bis heute durch sein Wort zu uns, dass er uns die Dinge wichtig macht. Und ich bin meinem Herrn so dankbar dafür, dass er uns die Augen öffnet, dass wir verstehen, um was es eigentlich geht. Das ist die Frage. Die Bibel sagt, was aus dem Herzen ist, das redet der Mund. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und jetzt kannst du selbst mal überlegen, was bewegt dein Herz? Was bewegt dein Herz? Über was redest du? Ist es das Reich Gottes? Momentan habe ich das Gefühl, dass ein bestimmtes Wort mit C, am Ende mit A, die Christenheit bewegt. Von morgens bis abends, überall, höre ich nur noch dieses Wort. Ja? Dieses Wort sollten wir herausschmeißen aus unserem Herzen. Es ist dem Teufel schon gelungen, dass sich alles nur noch um dieses Wort dreht. Aber es soll sich um Christus drehen und nicht um irgendwelche anderen Dinge. Seien wir da wachsam. In dem Herzen Jesu brannte dieses Verlangen zu reden über das Reich Gottes. Das ist ein Erkennungsmerkmal, dass es zwischen einem Menschen und Gott gut steht, wenn dieser Mensch nicht anders kann, als sich Gedanken zu machen über das Reich seines Gottes und über die Dinge, die dieses Reich letztendlich ausmachen. Das ist so wichtig. Etwas Drittes, was die Apostelgeschichte uns weitergibt an Erkenntnissen der Auferstehung Jesu Christi, ist in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4. Und als Jesus mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Jesus kündigte die Taten des Heiligen Geistes an. Das hat er nämlich in Johannes 14, 15 und 16 zum Ende seines Lebens nochmal so deutlich hingestellt. Es ist wichtig, dass ich gehe, denn sonst kann der Tröster nicht kommen. Und wir wissen, dass nach 40 Tagen, nachdem der Herr Jesus aufgefahren ist in den Himmel, 10 Tage später, also genau am 50. Tag nach seiner Auferstehung, kam der Heilige Geist, Apostelgeschichte 2, wurde er ausgegossen. Und genau das bewegte unseren Herrn, als er auferstanden war von den Toten. Er hat verkündigt die Werke des Heiligen Geistes. Er hat gesagt, es kommt jemand. Diese Verheißung, die ich euch gesagt habe, sie kommt. Wartet auf die Verheißung. Sieh mal, und da merken wir, dass Jesus das, was er vor seinem Tod sagte, auch nach seinem Tod, immer noch auf dem Herzen trug. Wir haben einen Gott, der nicht irgendwie heute A sagt und morgen B sagt. Was Jesus sagt, das hält er gewiss. Und das ist ganz wichtig für unser Leben. Wir haben einen Gott, auf den wir uns vertrauen können. In dieser Welt, in der wir leben, ja, in der ständig irgendwelche Neuigkeiten da sind, ja, was heute noch aktuell ist, ist morgen schon wieder nicht mehr aktuell, ja, dieser ganze Wirrwarr. Da bin ich meinem Herrn Jesus so dankbar, dass ich mich zu 100% auf sein Wort verlassen kann. Es ist kostbar, das im Leben erfahren zu dürfen. Und dann noch etwas, was die Apostelgeschichte sagt über das, was nach der Auferstehung passierte. Und zwar, Jesus sprach mit ihnen über ihren Zeugendienst. Apostelgeschichte, Kapitel 1, 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und danach, als er das gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Was war das denn, was dem Herrn so auf dem Herzen lag? Es war der Zeugendienst. Wisst ihr, Geschwister, für den Herrn Jesus ist es so wichtig, dass wir seine Zeugen sind. Er ist jetzt im Himmel, aber durch den guten Heiligen Geist lebt er in uns. Und das ist deine Hauptbestimmung, dass du ein Zeuge des Herrn Jesus bist. Das ist die Bestimmung, das ist sein Wunsch, auch nach seiner Auferstehung. Verkündigt die frohe Botschaft. Tun wir das? Wisst ihr, Jesus ist auferstanden von den Toten, um uns zu zeigen, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Und wir haben als Christen eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und das braucht die Menschheit, diese Botschaft. Bringst du den Menschen diese Botschaft? Wann hast du das letzte Mal jemand gesagt, nach dem Tod geht es weiter? Du wirst weiterleben. Die Frage ist nur, wo? Entweder bist du mit Jesus Christus versöhnt und bist für alle Zeit und Ewigkeit errettet auf einer neuen Erde, neuen Himmel beim Herrn. Oder du bist, wenn du ihn ablehnst, ewig verloren in der Hölle. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen zu sagen haben. Jesus kündigte an, ihr werdet Kraft empfangen. Und hier sehen wir auch, dass er den Jüngern nicht irgendwie sagt, ihr müsst krampfhaft aus euch heraus versuchen, Zeugen zu sein, was viele Christen leider so denken. Ja? Nein, er hilft uns dabei. Er, der gute Heilige Geist, gibt uns die richtigen Worte, die Kraft, den Mut, die Dinge so zu benennen, wie der Herr das dann sich wünscht. Und Jesus fuhr auf zum Himmel, das haben wir eben gelesen, Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Auch das haben sie denn erlebt. Der Herr war da und dann wurde er aufgenommen in einer Wolke in den Himmel. Jesus fuhr zum Himmel auf. Sieh mal, und das war sein Ort, ja. Den hatte er einst verlassen und jetzt durfte er wieder zurückgehen. Und wenn wir eines Tages von dieser Erde gehen, dann fahren auch wir auf, gen Himmel, in der Kraft des Herrn. Wenn wir hier unseren letzten Atemzug aushauchen, dann atmen wir ewige frische Luft in der Ewigkeit ein. Es ist nur ein Hauchvorgang und dann sind wir am Ziel. Und ich gönne es allen, die schon an diesem Ziel sind, die jetzt schon bezeugen können, Jesus lebt. Ich bin nicht irgendeiner Fata Morgana nachgefolgt oder irgendeinen Menschen oder irgendeiner Gottheit, die gar kein Gott war. Nein, es ist alles wahr, nur es ist noch viel schöner, wie man mir je erzählt hat. Das ist die Erfahrung derer, die jetzt schon am Ziel sind. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also, Jesus kommt wieder. Jesus wird eines Tages wiederkommen, um seine Erlösten heimzuholen bei der Entrückung. Und er wird auch mal wiederkommen, um dann auf dieser Erde das Kommando zu übernehmen bei seiner zweiten sichtbaren Wiederkunft auf den Ölberg, laut Zacharja 14. Er kommt wieder. Er lebt. Dann lesen wir etwas in Apostelgeschichte 1, 22. Dort steht: Angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Nachdem Judas Ischariot sein Apostelamt ja verloren hatte, musste ein neuer gewählt werden. Wir wissen, dass es nachher Matthias war. Und ein Apostel musste jemand sein, der ein Augenzeuge Jesu war. Und vor allen Dingen auch ein Zeuge seiner Auferstehung. Ein Zeuge seiner Auferstehung. Das war die Bedingung. Deswegen sehen wir auch die ganze Apostellehre, das ganze Apostelamt. Das wäre völlig belanglos, gäbe es keine Auferstehung. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium gewesen. Ein Beweis, dass Jesus auferstanden sein muss. Denn ohne dieses Merkmal wäre nicht auferstanden. Dann hätten die Jünger hier Blödsinn erzählt. Ja, nein, sie wussten, unser Herr ist auferstanden. Und es gab mehrere Leute, viele Leute, die ihn gesehen hatten. Gerade im ersten Korintherbrief wird uns da berichtet, dass das eine große Anzahl war. Aber das wird, so Gott will, ein anderes Mal an einer Osterbotschaft dann Thema sein. Heute bleiben wir bei der Apostelgeschichte. Ja, Gott hat Jesus auferweckt. Davon spricht die Apostelgeschichte immer wieder. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2,24. In dieser Pfingstpredigt des Petrus. Da sagt er, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Zeichen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Hier macht er deutlich, er ist nicht im Tod geblieben. Gleich am Anfang diese klare Position des Petrus. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 30 bis 36 folgendes. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschienenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte, und er wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Auch hier ein deutliches Zeugnis, eine klare Predigt. Auch mit dem Hinweis im Alten Testament, das wird, so Gott will, auch mal eine Predigtreihe, die Fortsetzung sein, was das Alte Testament über die Auferstehung des Herrn Jesus sagt. Hier haben wir schon zwei Hinweise in den Psalmen gefunden. Und da gibt es noch viel mehr. Dann noch eine interessante Bibelstelle ist Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 3. Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Auch hier eine klare Position. Und Vers 31 und 32 in Apostelgeschichte 17, da steht, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Und das ist bis heute nicht anders, dass die Leute, die einen nehmen es an und die anderen, die spotten. Das ist eben halt, wenn man sich klar positioniert, auch heute in den modernen Theologiestudien, an den Universitäten, wo die Professoren selbst keine wiedergeborenen Christen sind, die das alles als Bilder abtun und die gar nicht von der Auferstehung überzeugt sind. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, gäbe es die Auferstehung nicht, ist euer ganzer Glaube nichtig. Ja? Hätte auch nichts gebracht, wäre Jesus noch so gewaltig am Kreuz gestorben, gäbe es keine Auferstehung, wäre alles umsonst gewesen. Apostelgeschichte, Kapitel 23, 6-8. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in den Hohen Rat, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern, wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und Sadduzäern und die Menge teilte sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist, die Pharisäer aber bekennen beides. Das gab es also auch schon damals. Leute, die zweifelten, die sagten, das ist alles nicht wahr. Und dann gab es einige, die sagten, doch, so etwas gibt es. Ja? Und letztendlich ist es so, das müssen wir eben auch bekennen, dass Jesus Christus derjenige war, der den Tod besiegte und dass es einen Jesus gegeben hat, ist historisch klar belegt. Und dass das auch die Auferstehung gegeben hat, das habe ich auch schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, dafür gibt es so viele Beweise. Aber letztendlich ist es eine Glaubensfrage. Eine Glaubensfrage, die aber gut belegt ist. Mit Argumenten, die man auch vom Verstand her, vom Ratio her gut nachvollziehen kann. Und dennoch bleibt die Auferstehung ein großes Geheimnis. Und entweder ich glaube diesen oder ich glaube ihn nicht. Entweder der Herr Jesus und die Bibel ist glaubwürdig oder nicht. Das ist die entscheidende Frage. Ich bin der Meinung, die Bibel ist absolut glaubwürdig und der Herr Jesus auch. Und deswegen glaube ich auch an die Auferstehung. In Apostelgeschichte 24, 21 steht, es sei denn wegen dieses einen Aufrufs, den ich tat, als ich unter ihnen stand, wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute von euch gerichtet. Als er da vor den Felix steht, vor dem Statthalter Felix. Wir sehen also, es gab auch schon damals wegen der Auferstehung sogar so viele Probleme, dass Paulus dadurch gefangen genommen wurde. Die Leute haben das einfach nicht angenommen. Und auch wir werden vielleicht als Spinner erklärt. Ja, mag sein, was Menschen über uns sagen, ob sie sich nun ärgern oder nicht. Wir sollten festhalten an dieser Botschaft, dass Jesus Christus lebt. Apostelgeschichte 25, 19, da steht, sie hatten aber einige Streitfragen gegen ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes. Und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus sagt, er lebe. Paulus vor Festus und Herodes Agrippa II. Ja? Da müssen sie eben halt sagen, der gestorben ist, ja, und Paulus sagt, er lebt. Ja? Und das fanden die natürlich schon auch merkwürdig. Aber wir sehen, dass eben halt Paulus einer war, der hat klar sich bekannt zur Auferstehung. Und Apostelgeschichte 26, Vers 8. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt, sagt er. Ja? Und in Vers 23 in Apostelgeschichte 26 steht, dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkünden sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Ja, um dieses Licht zu verkünden, das ist eine wunderbare Erklärung, was die Botschaft der Auferstehung bedeutet, nämlich Licht, Licht, Licht hinein in unser dunkles Leben. Wie erbärmlich wäre unser kleines Leben, gäbe es keine Auferstehung. Stellt euch mal vor, es wäre mit unserem Leben nach dieser Zeit der Erde einfach ausgelöscht. Es gäbe nichts mehr. Ein erbärmliches Leben. Ein sehr erbärmliches Leben. Und ich bin Gott dankbar, zu wissen, dass es weitergeht. Das ist auch ein Trost für uns, wenn wir vielleicht auch schon früher von dieser Erde gehen mussten. Und wenn wir ehrlich sind, die Menschen, die wir geliebt haben, sind für uns alle zu früh gegangen. Ja, am liebsten hätten wir sie nie hergegeben. Und vielleicht weinst du so manches Mal Tränen nach den Verstorbenen und denkst, ach, wäre doch noch mein Mann, meine Frau, mein Onkel, mein Opa, wären sie denn noch hier? und du musst dich deiner Tränen nicht schämen. Sondern diese Tränen zeigen eigentlich nur, dass es etwas gibt, was über dieses Leben da ist. Ja? Diese Tränen zeigen, dass dieser Tod eigentlich nicht dazugehört. Eigentlich ist der Tod ein Spielverderber, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist etwas, was nicht dazugehört. Er ist ein Feind, er ist grausam. Und genau so betitelt ihn die Bibel. In 1. Korintherbrief sagt Paulus, als letzter Feind wird der Tod weggenommen. Nicht als letzter Freund, als letzter Feind. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Das ist heute die Botschaft, Ostern. Der Tod ist besiegt. Das Leben triumphiert über den Tod, durch Christus. Eine bessere Botschaft gibt es nicht. Und das Schöne ist auch, dass wir als Gläubige durch diese Botschaften auch wissen, dass wir unsere verstorbenen Menschen, die im Glauben an Jesus gestorben sind, eines Tages wiedersehen werden. Oh, das wird großartig sein. Und diese Hoffnung dürfen wir uns nicht rauben lassen. Noch etwas. Petrus benennt auch einiges über die Auferstehung. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Bei seiner ersten Predigt, die Pfingstpredigt, da sagt er, wir sind alle Zeugen, auch ich. Zeugen seiner Auferstehung. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 3, Vers 15. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Den Fürst des Lebens, was für eine Aussage über dem Herrn. Den habt ihr getötet, aber Gott hat ihn auferweckt. Halleluja. In Apostelgeschichte 4, Vers 10 steht, so sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch, nachdem dort der Kranke geheilt wurde. Und auch hier der Bezug zur Auferstehung. Und Apostelgeschichte 4, 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab und große Gnade war auf ihnen allen. Gnade liegt auf denen, der die Auferstehung Jesu predigt. Und das sollten wir immer mehr tun. Den auferstandenen Christus verkünden. Apostelgeschichte 10, die Verse 40 bis 42. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen und die wir mit ihm gewesen und die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Also Jesus hat nicht nur gegessen, wir wissen, dass er ein Stück Fisch gegessen hat nach seiner Auferstehung bei seinen Jüngern. Er hat auch getrunken. Ja, es ist auch interessant, ich habe mal darüber eine Predigt gehalten, wie unser Auferstehungsleib sein wird. Wir werden so wie er essen und trinken können. Ja, großartig. Also das Leben geht weiter, Geschwister. Es wird noch viel, viel schöner. Das Schönste kommt noch. Und Petrus hat sich auch dazu bezeugt, bekannt, dass es so ist. Ja. Und immer wieder diese Botschaft zu bringen, dass Christus lebt. Das, Geschwister, ist so, so wichtig. Und er hat sich denen gezeigt, die seine Jünger waren. Und deswegen haben Kinder Gottes einen Vorteil. Gott offenbart ihnen Dinge, die andere nicht geoffenbart werden. Ja. Und ich hoffe, dass das in unserem Leben auch so deutlich wird, dass die Menschen spüren, dass wir nicht irgend so einen Wald- und Wiesengott haben, so einen toten Götzen, der irgendwo im Wald steht, sondern dass wir einen lebendigen Gott haben. Ich hoffe von Herzen, dass das nicht nur an Ostern deutlich wird, Jesus lebt. Es gab damals so ein kleines rotes Anhängsel, eine kleine Stecknadel mit goldener Schrift, Jesus lebt. Ich habe diese kleine Nadel damals getragen, immer hier, als ich unterwegs war. Und allein anhand dieser kleinen Stecknadel zu dem Thema Jesus lebt, hatte ich unglaublich viele Zeugnisse zu geben. Oft in der Bahn haben mich Leute angesprochen. Hey, du, ja, glaubst du das, was du da drauf hast? Jesus lebt? Ja, glaube ich. Echt? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ja. Manche haben mich auch verlacht, ja. Aber einige waren dann auch sehr aufmerksam und haben zugehört. Und dann lesen wir etwas, was gewaltig ist, auch von der Auferstehung in der Apostelgeschichte. Nur da wissen wir es. Apostelgeschichte 3,26. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von euren Bosheiten abwendet. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt. Also die Bibel sagt, und das wissen wir aus der Apostelgeschichte über die Auferstehung des Herrn Jesus, zuallererst hat die Auferstehung stattgefunden für Israel. Das wussten wir vorher nicht. Das steht aber hier in der Apostelgeschichte. Deswegen ist es interessant, die Erkenntnisse der Auferstehung. Wir haben hier in der Apostelgeschichte Dinge, die wir in dem Evangelium nicht wissen. Und deswegen freue ich mich über diese Predigtreihe, weil sie das lebendig macht, was die Bibel alles darüber sagt. Und dann eine gewaltige Bibelstelle finden wir in Apostelgeschichte 7, 54, 55. Als sie aber dies hörten, wurde ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen Stephanus. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Stephanus sah Jesus kurz vor seinem Tod. Der Herr hat ihm diesen Blick geschenkt, dass er ihn sah. Großartig. Er durfte in der Stunde seines Todes Jesus sehen. Und ihr wisst, Geschwister, dass ich da auch sehr zurückhaltend bin. Es gibt ja auch viele Leute, die berichteten über Erfahrungen, Nahtoderfahrungen. Darüber habe ich auch mal eine Predigt gehalten. Muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber ich weiß auch von Dingen, dass man wirklich so einen Vorgeschmack bekommen darf vom Herrn. Er kann das so schenken. Ich habe es einmal selbst erlebt, nicht ich persönlich, aber ich durfte dabei sein, als jemand starb und so ein ähnliches Erlebnis hatte. Unbeschreiblich, aber der Herr lebt. Jesus lebt. Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 3 bis 5, da steht, als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Auch Paulus hatte diese Offenbarung. Er hat Jesus gesehen, als er auf dem Weg nach Damaskus war, als er die Christenheit umbringen wollte, weil er dachte, es wäre eine Sekte. Und dann begegnet ihn Jesus. Und Geschwister, das war das Schlüsselerlebnis im Leben von Paulus. Später in Apostelgeschichte 22 und woanders immer wieder berichtet er auch darüber, diese Begegnung, die er hatte, hat ihn sein Leben lang begleitet. Ich hoffe, dass du auch eine Begegnung hattest mit dem Herrn Jesus. Vielleicht war es der Tag deiner Bekehrung. Vielleicht war es auch eine andere Situation. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch irgendwo eine Begegnung mit Jesus hattest. Und das wünsche ich uns vom Herzen, diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich sage das immer wieder, ich habe das letztens auch zu jemandem gesagt aus meiner Nachbarschaft. Bete zum Herrn Jesus und sag's, wenn es dich wirklich gibt, Jesus Christus, dann begegne du mir, offenbare du dich in mein Leben. Aber habe ich gesagt, Vorsicht, du wirst merken, der lebt, der wird sich offenbaren. Und das Letzte, in Apostelgeschichte 9, Vers 17 lesen wir, Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte Paulus die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt wurdest. Jesus offenbarte auch Ananias, geh hin zu Paulus. Und wir merken auch hier, Stephanus, Paulus und Ananias durften direkt Inspiration erhalten. Jesus hat sich ihnen offenbart. Und es ist einfach etwas ganz Gewaltiges. Aber wisst ihr, Geschwister, wir dürfen als Christen 24 Stunden in der Verbindung mit Jesus Christus sein. Sicherlich zeigt sich der Herr jetzt nicht, indem wir ihn jetzt großartig sehen, ja, dass der Herr da auch mal Ausnahmen machen kann. Das möchte ich jetzt alles nicht besprechen. Darüber habe ich eine Predigtreihe mal gehalten oder eine Predigt über die Reihe, auch über den Tod und was es da für Erfahrungen gibt. Aber das Wichtige ist, dass der Herr uns vom Herzen her auch begegnet, dass wir spüren, er ist da. Und wo wären wir ohne, ohne diese Kraft der Auferstehung, ja, ich bin meinem Herrn Jesus dafür für alle Ewigkeit dankbar. Ich möchte schließen mit einem Lied. Jesus lebt. Ich lese uns das vor. Jesus lebt. Er hat sich für uns hingegeben. Doch er bezwang die Sünde, in der wir leben. Auf Golgatha rief er, es ist vollbracht. Jesus lebt. Er ist erstanden aus dem Tod. Er ging zum Vater, uns die Stätte zu bereiten und zu beenden alle unsere Not. Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Durch seinen Tod bezwang er des Todes Banden. Er überwand des Todes finstere Macht. Jesus lebt. Er ist entstanden. Er ist erstanden aus dem Tod. Er ging zum Vater, uns die Stätte zu bereiten und zu beenden all unsere Not. Jesus lebt. Nun hat ein Ende alles Bangen. Jesus, er lebt. Der Tod hielt ihn nicht gefangen. Er siegte über Hölle, Tod und Grab. Jesus lebt. Er ist entstanden aus dem Tod. Er ging zum Vater, uns die Stätte zu bereiten und zu beenden all unsere Not. Jesus Christus lebt. Amen.